Hallihallo, hier sind die Campermen, hier spricht Gerd und ich sitze mit Reinhard gegenüber. Die anderen haben mal freigenommen. Na gut, dann müssen wir beide quatschen. Kein Problem, wir haben schöne Themen. Ich habe ein Zelt dabei, das ich auf eine Reise mitnehmen will und Reinhard kommt von einer Reise. Er war in Aserbaidschan. Da gibt es also eine Menge zu erzählen. Bleibt dran, wird nett.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Moin Reinhard, schön dich zu sehen, hallo.
Ja, servus, hallo mein Lieber.
Ich hatte dich ja kaum wiedererkannt, du warst ja jetzt ein paar Mal nicht da und jetzt hast du mir im Vorgespräch erklärt, warum du nicht da warst, weil du echt eine ganze Menge Reiseplanung irgendwie im Kopf hattest und das auch gemacht hast. Aserbaidschan? Wie kommt man nach Aserbaidschan?
Ja, tatsächlich mit dem Flieger und das ist natürlich jetzt irgendwie auch banal, ich weiß. Nein, wie kommt man dahin, indem man irgendwie mit Radsport zu tun hat und irgendwie eine Einladung bekommt, da an einem internationalen Radrennen mitzuarbeiten und mitzuhelfen, dass das ein Erfolg wird. Und war ein ganz spannendes Projekt. Das war eine Neuauflage nach fast 10 Jahren Pause dort. Und das ganze Land ist schon sehr sportverrückt. Die wollen sich also sehr stark definieren, auch über den Sport. Da gibt es ja auch so ein Formel-1-Kurs in Baku. Aber Radsport war da eigentlich schon, hat eine relativ lange Tradition, aber die war so ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt gab es da eben 5-tägiges internationales Radrennen. Und ich hatte das große Glück, das Privileg, da ein bisschen dran mitzuhelfen, dabei mitzuhelfen, dass das ein Erfolg wird. Und war eine super spannende Zeit.
Okay, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Also erstmal Aserbaidschan. Ich kenne ja Baku von dem Eurovision Song Contest. Die haben ja mal gewonnen und haben dort dann das ausgetragen. Da habe ich gemerkt, so wie modern, also auf den Bildern zumindest, wie modern die Stadt dann noch ist. Also man hat ja manchmal so Klischees im Kopf, wo die Leute dann einfach so in Sack und Asche rumlaufen. Aber nee, das ist schon wohl offenbar eine relativ moderne Großstadt. So, jetzt bist du da, machst ein Radrennen und das heißt, du machst dann was? Du pumpst dann die Reifen auf und gibst den Leuten so einen Klaps auf den Rücken und stellst den Wasserflaschen hin oder was machst du da?
Ja, das könnte man meinen. Dafür gibt es dann tatsächlich eigene Teams. Also jedes Radsportteam hat da eigene Helfer und also eine riesen Orga auch im Hintergrund. Das waren 24 Teams mit 6 Fahrern jeweils. Und wenn man das alleine hochrechnet, ich glaube, was haben wir? 140 Fahrer, ne? Oder 36, glaube ich. Ich habe jetzt nicht den genau nachgerechnet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, und jedes Team hat dann also einen unglaublichen Staff noch mit Betreuern, mit Managern, mit Physiotherapeuten und Leuten, die dann eben unterwegs auf der Strecke dann eben auch Wasser reichen. Nein, ich war beim Veranstalter, also bei der Organisation dabei und ich durfte ans Mikro und durfte das Ganze auf Englisch mit begleiten, moderieren im Start und im Ziel und war super spannend, also weil das sehr, sehr abwechslungsreich vor allen Dingen war. Genau, Baku, wie du sagst, sehr, sehr moderne, sehr große, sehr wachsende Stadt. Auch architektonisch ganz, ganz spannend. Da gibt es so die sogenannten 3 Fackeln da. Das sind so Wolkenkratzer, die da das Stadtbild von weit sichtbar bestimmen. Aber es hat auch eine tolle große Altstadt oder eine sehr, sehr buchstäblich alte Altstadt. Und liegt eben da am Kaspischen Meer, dem größten See der Welt, ist ein Salzsee und heißt aber eben Meer, weil der so unglaublich groß ist und hat auch einen Zufluss, also mit der Wolga, mit dem größten Fluss Europas und bla bla bla. Interessant eben auch deswegen, weil es da am Kaukasusgebirge liegt und den fand ich schon immer irgendwie auch spannend und zwischen Schwarzem Meer und eben diesem Kaspischen Meer und Aserbaidschan, relativ kleines Land, dennoch unglaublich abwechslungsreich und mit einer ganz tollen Gastfreundschaft, so der durchweg der Menschen, egal ob die nun in so Großstädten sind wie Baku oder Ganja, so, das sind so Städte, die auch als Drehscheibe schon seit dem Altertum so als Handelszentren eigentlich dort Bekanntheit und Berühmtheit erlangt haben und eben dort, aber auch auf dem Land direkt ganz viele, du triffst auf ganz große, große offene Herzen dort und auf große, ja, Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Und das macht es, hat es zusätzlich unglaublich spannend gemacht, ja.
Hattest du dich vorbereitet? Also, ganz kurz erstmal diese Fragen, die ich gestellt habe. Ne? Natürlich weiß ich, was du machst. Und du betreust ja schon seit Ewigkeiten Radrennen und Marathonläufe auch in Hamburg und was weiß ich nicht, alles auf der Presseseite, auf Veranstalterseite und sowas. Das ist ja irgendwie echt ein bisschen was, ein sportlichen Tausendsasser. Das heißt, das finde ich ja ganz spannend, was du da alles so machst. Aber die Frage ist jetzt nochmal zu dem ins Mikrofon irgendwelche Sachen sabbeln. Das heißt, du sitzt da an einer Startlinie und dann sind der Lautsprecher und du sabbelst da rein, so, und jetzt, hier geht's los und hier Startnummer 10 und jetzt weiter, weil du musst das Ganze machen und kommentierst die ganze Tour oder wie läuft das dann da?
So kann man das schon fast sehen. Also praktisch ja, also live eben vor Ort immer in den Start- und Zielorten. Man hat dann gar nicht so viel Zeit. Also man kann so ein paar Fahrer vorstellen. Und ich hatte dann auch einen Dolmetscher an meiner Seite, also so ein Native da, der das Ganze dann übersetzt hat auf Aserbaidschanisch. Und, wir haben die Teams vorgestellt. Wir haben die Ortsprominenz, ob das jetzt ein Bürgermeister war, ob das jemand von irgendwelchen Sponsoren war, die mussten wir dann natürlich auch ein bisschen highlighten. Und das war manchmal auch so relativ hemdsärmlich. Das kam dann schon mal so eine Minute vorher, kriegtest du dann Namen und dann musstest du den erstmal üben, weil du diese Namen auch nicht alle mal so ganz einfach auszusprechen sind. Und das Ganze dann auch bei den Siegerehrungen, da wird es dann auch mal ein bisschen hektisch und dann hieß es auch mal, ach ja, und du musst hier auch noch ein Interview mit Eurosport machen und mit dem Fahrer und dem und dann spricht er aber kein Englisch und dann musst du irgendwie sehen, dass du einen Dolmetscher rankriegst. Also da war vieles auch, sagen wir mal so, spontan und improvisiert, aber irgendwie schlussendlich ging das alles gut und das macht es auch eben spannend und das meine ich eben auch. Ich habe unglaublich viel gelernt da und ich habe natürlich versucht, mich vorzubereiten, hatte vorher auch die ganzen Teamnamen, die ich teilweise auch kenne, aber teilweise eben auch völlig neu waren. Und dann versuchst du die natürlich auch irgendwie die immer wieder so wirklich vorzusprechen und auszusprechen. Und da kommt man sich manchmal schon ein bisschen dämlich vor, wenn du dann nachts um 12 auf dem Hotelzimmer sitzt und ja, dann welche Fahrernamen irgendwie versuchst richtig auszusprechen.
Oh, das ist ja auch nicht so peinlich, ne? Das stelle ich mir so vor. Du moderierst einen Fahrer an und verhaspelst dich oder sprichst ihn völlig falsch aus. Das ist auch peinlich.
Hatte ich tatsächlich ganz zum Schluss dann mit ausgerechnet mit dem Minister für Sport und Jugend. Und ich hatte den Namen auch.
Du wärst nicht mehr eingeladen.
Und das Witzige war, ich habe da genau zwei Buchstaben verdreht. Ich nenne den Namen jetzt auch nicht, aber ich habe zwei Buchstaben verdreht und dann merkte ich das auch. Und dann habe ich dem Dolmetscher nochmal den Namen gezeigt, um ihm zu zeigen, so, ey, sprich du ihn nicht auch noch falsch aus? Und prompt hat er ihn auch falsch ausgesprochen. Was am Ende geil war, weil dadurch das dann so aussah, als hätten wir es beide entweder falsch gebrieft bekommen oder wir hätten es halt besser nicht besser gewusst. Und keiner hat es wahrscheinlich gemerkt.
So. Aber du bist jetzt nicht in Abschieberknast gekommen. Du hattest jetzt nicht irgendwie jetzt irgendwie so Probleme mit der Regierung dort, weil du irgendwie Namen nicht richtig irgendwie, das war alles in Ordnung. Du darfst wiederkommen, oder wie ist es?
Ich darf hoffentlich wiederkommen. Also ich glaube, das wird mir jetzt wird mir nicht da irgendwie die Suppe versalzen haben. Also ich hatte so den Eindruck, das kam ganz gut an. Und ja, wie gesagt, du wirst da auch behandelt, so ein bisschen wie so ein König, möchte ich fast sagen. Also dadurch, dass ich natürlich jetzt auch so optisch anders aussehe als die meisten Menschen dort, das ist wirklich durchweg alle dunkle Augen, schwarze Haare, braune Haare, ob Männer oder Frauen. Ich habe da nicht einen blonden Menschen gesehen und dann bin ich so mit eher blauen Augen und schon so ein bisschen angegraut, werde da natürlich irgendwie schon so ein bisschen wie so ein Exot wurde ich da angesehen, aber so auf so eine gute Art und die haben mich da alle irgendwie abgeholt. Die Kinder kamen immer an, wollten Selfies machen und es war also wirklich putzig und fast ein bisschen beschämend da, weiß nicht, aber irgendwie, also ich kam mir da schon manchmal so ein bisschen überhöht vor.
Naja,
so.
du kannst nicht auf einem hoch genug sitzenden Thron gesetzt werden, also du bist eben halt, das ist ja auch wert. Genau. Also, ja. Nee, was ich aber jetzt mal ganz kurz, wir sind ja, klar, ich kann mir noch stundenlang erzählen lassen, so wie so ein Sportevent da läuft, aber viel spannender ist eigentlich Aserbaidschan. Hast du irgendwie dich so ein bisschen auf das Land vorbereitet, außer Wikipedia, dass du sagst, so, wie sind da die Sitten, wie ist da die Kultur, wie lebt man da, wie reist man da, was muss man sich sehen? Oder bist du ein bisschen so in so ein, ja, so einfach so naiv da rein und hast gesagt, so, ich lasse mich überraschen? Also wie gehst du sowas ran?
Halb und halb. Also klar habe ich mir so ein bisschen was angeguckt und so über Land und Leute, Gebräuche, Kultur und auch dann die Regionen, in denen ich war. Und es ist halt ein post-sowjetischer Staat, was man nur ganz vereinzelt merkt, vor allen Dingen, wenn man aufs Land rauskommt, da, wo es dann eben außerhalb der großen Zentren schon mal auch ein bisschen einfacher, vielleicht auch manchmal ein bisschen ärmlicher wird. Und interessant ist eben immer so, wenn du an so einer Hauptstraße bist, in einem Ort denkst du, das könnte alles irgendwie auch am, im Mittelmeerraum irgendwo sein, ne? So Südfrankreich oder Italien. Und sobald du dann in so Nebenstraßen kommst, da wird es dann teilweise schon doch sehr, sehr ärmlich und brüchig und dann auch mit alter, so sowjetischer Postmoderne, so, ne, der Architektur. Und da merkst du dann eben auch, dass da dann auch ja die Mittel, sagen wir mal so, nicht unendlich sind, sowohl die öffentlichen als auch die privaten. Und aber was so die den ganzen Habitus angeht, auch der Menschen, auch im Umgang miteinander, was auch so Selbstbewusstsein von Frauen angeht. Also ich habe nicht so viel Frauen gesehen, so insgesamt, aber auch in dem ganzen Team waren welche, die da schon auch durchaus richtig so auch so Projektleiterrollen hatten. Also da hattest du eigentlich immer den Eindruck, so du bist komplett irgendwie in Europa mit einer zumindest gefühlten Gleichberechtigung von Frauen, und die hatten auch klasse Aufgaben da, also ob das jetzt Dolmetscherinnen waren, ob das Leute waren, die da Teams koordiniert haben, und da, die waren schon auch durchaus so auf so eine gute Art selbstbewusst, und die Jugend war da auch sehr neugierig, sehr wissbegierig, sprachen auch alle top Englisch. Also das ist schon ein Land, was sehr, sehr stark auch wächst, auch, glaube ich, sehr westlich orientiert ist und was wirklich stark auch im Umbruch zu sein scheint, wenn ich das so als jetzt Erstreise so wahrnehmen kann. Und was auch so die Kultur angeht und eben, ne, da wird auch viel Wert drauf gelegt eben, ne, der Sport spielt ja eine große Rolle, aber auch, ne, man sieht auch, wie teilweise Müll getrennt wird. Also auch da ist so, sind da durchaus so Kategorien oder so Regeln, die man eigentlich von uns aus kennt, so eher im europäischen Raum.
Was ich so spannend finde, dass man ja, wir alle machen das, glaube ich. Ich hatte letztens so ein Interview mit einer Weltreisenden, die meinte so, wir sind, glaube ich, keiner ist wirklich frei davon, mit Klischees irgendwie zu reisen. Das heißt, man hat eine Vorstellung von irgend so einem Landstrich und dann werden die entweder bestätigt oder man wird eines Besseren belehrt oder sowas. Und was ich so spannend finde, und darum immer hatte ich auch diesen Witz oder so vorhin gemacht mit ESC oder mit dem Eurovision Song Contest. Aserbaidschan klingt wie so ein Fantasiename für mich zum Ende. So irgendwie so, keine Ahnung, so ein alter Peter Sellers-Film, wo dann irgendwie so ein König von was weiß ich nicht alles ist. Das ist irgendwie in Asien, aber dann doch irgendwie Europa. Das ist irgendwie russisch, aber dann doch irgendwie, wie du sagst, sprechen alle Englisch. Dann ist es so, dass die ihre eigene Sprache haben. Schon ein Riesenland, 10 Millionen Leute, die da leben, gleichzeitig irgendwie. Aber wie du sagst, so auch sehr ländlich in einigen Stellen. Ich glaube, das ist so eine abgefahrene Mischung, wenn man dahin kommt.
Genau das, ja.
Und dass du an jeder Ecke, ja, was ich gerade sagte, so irgendwie Klischees bestätigt siehst, aber auch gleichzeitig beim nächsten Satz schon so komplett irgendwie so, ups, was ist das denn? Hier ist der Ingenieur, der das und das macht, hier ist der Supersportler, der das und das macht, hier ist ein Sänger, der so und sowas, hier ist jemand, der irgendwie sich mit IT auskennt, und irgendwie so, ups, die trommeln nicht nur, sondern die haben ja auch schon irgendwie sowas auf dem Kasten, so die Jungs.
Total, ja, deswegen, also Eurasien, ne, das ist wirklich so an der Grenze zwischen Europa und Asien, und das ist genau da auch zu spüren. So, ne, also da wird auch ganz viel geguckt, so nach China und auch nach Digitalisierung, und man hat den Eindruck, da ist vieles schon teilweise also deutlich weiter als bei uns. Also du hattest überall ein super Internet in den Hotels und so auch in den öffentlichen Gebäuden. Das war absolut normaler Standard, und man hatte zu keinem Zeitpunkt so den Eindruck, oh, jetzt hakt hier irgendwas irgendwie an Technik, oder auch Riesenbühnen, was dort eben auch an Technik aufgefahren wurde, um dieses Rennen da auch zu highlighten, und mit Fernsehen, nationales Fernsehen, Eurosport. Und aber auch, ne, egal wo du warst, so, also bis hin auch in das Gebirge hinein, wo dann nachher auch das Finale war, das war die Region Bergkarabach, das weiß man ja so aus dem Konflikt dort mit Armenien, ne, was dann irgendwann auch wirklich befriedet wurde, also dieser Konflikt befriedet wurde und die Region dann eben auch an Aserbaidschan dann praktisch fiel, da wird unglaublich viel auch aufgebaut, so, ne? Also man hat da nicht den Eindruck, als wäre das irgendwie Kriegsgebiet gewesen, sondern das Ja, das ist so ein irrer so Hype oder so eine ganz großer so ein ganz großer Flow, ne? Mit dem da sowohl jetzt in der in dem Bau im Bauwesen als auch was so die Menschen angeht, die da, die sind alle so in Aufbruchsstimmung. Das ist schon erstaunlich,
Aber ich muss mal
ja.
kurz nachhaken, weil du hast gerade was gesagt, so im Hotel hat man das und das. Willst du mir jetzt sagen, du hast nicht in irgendeiner Jurte auf dem Land gelebt oder irgendwie quasi so ein
Ja,
Aserbaidschan-Glamping gemacht, sondern du hast im Hotel geschlafen?
ich hatte nachgefragt, aber das wäre dann irgendwie, sie haben dann gesagt, okay, beim nächsten Mal können wir mal drüber nachdenken. Wenn du dich hier gut machst, dann kriegst du vielleicht so deinen persönlichen, dein Glamping-Zelt oder vielleicht auch einen Camper. Und das ist tatsächlich dort auch Thema, ne? Ich habe das natürlich mal geschaut. Also wir waren natürlich jetzt mit dem ganzen Tross in Hotels untergebracht. Das war logistisch natürlich auch sinnvoll. Aber es ist, und da wollte ich eigentlich auch mal drauf hinaus, es ist ein auch was Natur angeht, ein unglaublich faszinierendes Land, da gerade oben im Kaukasus. Es gibt da Nationalparks und gibt ja den großen und kleinen Kaukasus und dann eben noch ein ganz interessantes kleines Gebirge, was eigentlich nur so 100 Kilometer lang ist. Sogenannte Talüschgebirge heißt das. Das ist im südlichen Teil erst, also da waren wir nicht, aber das ist genauso an der praktisch südlichen Ufer des Kaspischen Meeres nach Iran, zum Iran rüber. Und dort ist, das ist wohl ein ganz, ganz irres Gebirge mit einer Art Regenwald, so ein Mischwald und also feucht-subtropischem Klima, was man da gar nicht erwartet. Denn das, was ich so erlebt habe dort, das war schon so frühsommerlich und sehr trocken und auch im Kaukasus da ganz interessante Farben auch, alles sehr, sehr grün, fast so ein bisschen Allgäu-Feeling, aber das. Das Ganze, der Boden ist dort sehr, sehr hell, sehr lehmhaltig, so fast so gelblich, also ganz witzig. Und also ja, also Naturschauspiel, unglaubliche Abwechslung. Und es gibt da tatsächlich auch sowas wie eben Camping und Glamping und ist sicherlich noch alles relativ. Sagen wir mal so, nicht so wie bei uns und auch so Park for Night und solche Geschichten gibt es da nicht. Aber grundsätzlich ist das ein richtiges Thema und auch rüber dann in den Nachbarstaaten, vor allen Dingen Georgien. Georgien ist auch tatsächlich ein richtiges
Ja,
Camperland.
darüber haben wir ja schon mal
So.
gesprochen. Wir hatten mal Elisa Model im Interview, die sagte, Georgien ist ihr Lieblingscampingland. Die war da auch lange Zeit und geht dann immer wieder hin. Aber dann haben wir auch über die Anreise gesprochen. Das heißt, der Weg dahin ist natürlich dann auch erstmal ja ein Weg, ne? Das heißt, also, du musst dann ja auch überlegen, wie fährst du rüber? Dann fährst du wahrscheinlich dann jetzt in dem Fall jetzt gerade über die Türkei, dann gehst du nochmal über was weiß ich, Armenien oder dann Aserbaidschan oder über Georgien in Aserbaidschan. Das heißt, das liegt ja nicht um die Ecke. Das heißt, man muss ja schon ein Stück fahren. Darum die Frage, hast du das irgendwie mitbekommen? Weißt du das, ob man in Baku, wo man dann wahrscheinlich dann hinfliegen würde, irgendwie Camper leihen kann? Ist das schon so weit da, dass man dann sagt, so, hier geil, wir haben so eine Verleihstation von XY, hier kannst du, ja, was weiß ich, dann 4x4 mieten oder so?
Ja, habe ich tatsächlich nichts gesehen, habe auch mal so ein bisschen nachrecherchiert. Ich glaube, da ist es noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, noch nicht so weit wie in Georgien zum Beispiel. Also die haben dann eben eher so Resorts, ne? Also Glamping-Resorts, wo es dann diese Iglus, diese Glas-Iglus gibt und solche Geschichten und sicherlich auch so Zelt-Resorts, wie man es vielleicht jetzt beispielsweise aus Afrika kennt. Na, solche Geschichten gibt es da. Aber es ist noch ein bisschen anders als Georgien. Also ich glaube, da könnten die sich noch ein bisschen was abgucken.
Naja,
Spannend in
wobei
Georgien ist ja auch,
sowas.
dass du da ja diese, ja, sag
Nee,
mal, ja.
ich wollte mal sagen, also ich glaube, das darf ja auch ruhig wachsen. Das ist ja gerade der Charme manchmal auch an so einer
Total.
Region, wenn du jetzt irgendwie da noch nicht so Übertourismus hast in bestimmten Bereichen. Wenn du in Europa wegfahren willst, dann findest du ja keinen freien Platz. Ich glaube, auf der einen Seite sagst du so, ich brauche ein bisschen Infrastruktur, auf der anderen Seite, scheiße, es ist viel zu viel Infrastruktur, jetzt kommen zu viele. Also ich glaube, je nachdem, was man will. Ich guck mal nach. Also ich werde mal, wir werden ja das in die Shownotes packen. Das heißt also, A, schreiben wir noch ein bisschen rein hier. Aserbaidschan, findest Informationen dazu. Und dann gucke ich mal links und rechts, ob ich irgendwie so ein Car Rental finde. Wenn es dann das so sein sollte, packe ich das auch in die Shownotes rein und dann kann man irgendwie buchen. Ansonsten ja mit dem eigenen Auto halt hin. Dann muss man irgendwie nur aufpassen, dass man genug Ersatzteile dabei hat und dann
Das ist
ja, ein
schon
bisschen Zeit
reichlich weit,
mitbringen
ja.
wahrscheinlich. Ja, genau.
Ja, genau. Also was auffällt auf dem Land, es fahren da ganz viel von diesen alten Lada rum, von,
So,
also
habt
so
den Lader, fahrt damit rüber. Die Ersatzteile findet ihr an jeder Milchkanne da.
Lada Nova. Und den klassischen 4x4, den Lada Nova natürlich auch. Ich weiß, in Georgien kann man ja diesen Bus, ne, diesen
Ja.
UAZ Buchanka
Ja, das ist
Kasten,
super.
diesen Kastenbrot, das ist
Großartig.
eigentlich ein super Ding. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den in Aserbaidschan wahrscheinlich auch gibt, obwohl wir die gar nicht gesehen haben. So, ne, aber wenn es so viel Lada da gibt als alte Sowjetrepublik so, und die können natürlich auch alle was da mit dem Werkzeug Kasten, so, kann ich mir vorstellen, dass man da mit so einem UAZ Buchanka wahrscheinlich auch noch irgendwo
Oh, ich
weiterkommt.
sehe das schon vor
Das
mir.
ist,
Du fachsimpelst da mit
ja.
den Leuten und so, hast einen Schraubenschlüssel in der Hand und dann sitzt du da schön mit so Hand am Kinn, so, ja, da könnten wir doch immer, und dann klopft der eine nur dagegen mit dem Schraubenschlüssel, bom, läuft wieder und so, du, ja,
Das
genau so.
wäre meins, ja,
Genau
das
so.
wäre meins.
Aber wäre das nicht auch so ein Auto für dich? Also so ein Lader statt, also von Englisch, sag ich mal, in den Osten guckend?
Ja, Lada ist
Fängt auch mit L an,
nicht
hey.
ganz mein, aber, ja, ich weiß, aber nee, ich finde diesen Buchanka, den finde ich richtig geil, den fand ich schon immer gut, ne, weil der so in dieser Einfachheit und trotzdem 4x4 und der hat eine unglaubliche, ja, auch wohl so eine Zuverlässigkeit, ne, diesem einfachen Aufbau und dieser einfachen Technik, das mag ich ja immer, ne? Kisten irgendwie einfach wirklich richtig auch dann eben irgendwo noch, keine Ahnung, oben von einem Hufschmied noch irgendwie zusammengezimmert werden können.
Ich weiß, wie es noch einfacher geht.
Na.
Nur mit einem Zelt mit. Das heißt also,
Ja,
das ist ja das Geile.
das
Also
mit
das heißt also,
außerdem noch am
ja,
besten.
genau, oder außerdem, ich habe ja irgendwie tatsächlich, was du ja vielleicht schon mal mitbekommen hast, ich plane ja eine Radtour und
Ich hörte davon.
was du immer noch im Ohr hast, glaube ich, ist, dass ich irgendwie durch Deutschland fahren will und das hat sich ein bisschen verändert. Das habe ich schon in anderen Folgen erzählt. Ich fahre nach Dänemark hoch und zwar fahre ich hier, steige ich in Lüneburg. Entweder fahre ich tatsächlich direkt hoch oder ich steige in die Bahn mit einem Metronom, fahre nach Lübeck und fahre dann mit dem Fahrrad tatsächlich über Fehmarn, dann nach Langeland und dann nach Fyn. Das ist so eine Insel zwischen, so eine große Mittelinsel, so würde ich mal sagen, wo Odense auch da irgendwie im Norden ist. Ein wunderschönes Fleckchen Erde mit vielen Schlössern und tollen Radwegen, was sie auch gerade irgendwie komplett eröffnet haben. Da fahre ich hin. Nicht alleine, sondern in Begleitung mit meiner Frau. So, das heißt total cool. Wir beide werden mit verrückten Fahrradkonstruktionen fahren. Also ich habe da irgendwie, glaube ich, so ein High-End-Fahrrad, also ein iPhone zum Fahren, wo auf Knopfdruck, glaube ich, alles passiert. Also bis hin zur Auswahl von verschiedenen Hubsignalen. Und meine Frau fährt mit so einer Art, wie soll ich sagen, elektrifizierten BMX-Rad und Anhänger und mit Fuchsschwanz hinten dran. Also das heißt also, alles genau anders machen als normale Radfahrer. Ich habe das Henning erzählt und er sagte, nee, das ist auch Quatsch. Das heißt, wieso ist Quatsch? Nee, aber das ist doch diese Sitzposition, da macht man noch keine Radtour. Das heißt, wieso nicht? Ich mache doch jetzt hier keinen Sport. Ich mache doch jetzt hier nicht so ein, ich will doch jetzt hier nicht irgendwie Rennen gewinnen, sondern ich will entspannt cruisen. Ich möchte irgendwie nach links und rechts gucken, dabei keinen Unfall bauen. Ich möchte irgendwie, oh, guck mal hier ein schönes Schloss, oh, guck mal hier, und das fahre ich schön langsam. Und dann kann ich dann auch auf so einem Rad sitzen. Ich finde das so witzig. Dass, die Räder stelle ich in den nächsten Folgen vor. Und auf jeden Fall ist es, glaube ich, sehr, sehr lustig. Was ich aber schon mal mache, ist, dass ich mir jetzt mal angucke, so, mit welchem Zelt fahre ich. Das heißt also, ich werd ja unterwegs zelten. Jetzt habe ich aber den großen Vorteil, dadurch, dass ich ein Lastenfahrrad habe und ein Fahrrad
Und ein
mit Anhänger,
Sherpa.
ja genau,
Und ein Sherpa.
und Sherpa und genau. Kann ich auch ein Zelt mitnehmen, was vielleicht auch nicht ideal ist für so eine Bike-Tour. Die meisten sind ja dann so klein zusammenzupacken, dass du sie wie so eine Trinkflasche irgendwie vorne reinstecken kannst. Also bei dem Zelt, was ich jetzt wahrscheinlich mitnehmen werde, geht das nicht ganz. Kennst du die Firma Heimplanet?
Ja, tatsächlich schon mal von gehört, ja.
Heimplanet ist so eine
Also.
Hamburger Firma, die irgendwie vor ein paar Jahren mal angefangen haben, Zelte zu bauen. Und zwar Luftzelte. Die sehen sehr aus, als ob du gerade irgendwie so auf dem Mars versuchst, so eine Raumstation aufzubauen. Das ist ganz witzig. Die haben Luftzelte gemacht, die mit einem äußeren Skelett, mit einem Gestänge sozusagen gebaut werden. Das heißt,
Ja.
du hast dann irgendwie so eine Struktur, die dann ja sehr, sehr spacig aussieht. Da drin ist ein Zelt reingehängt, also erstmal so eine Oberschicht reingehängt und dann nochmal die Schlafkabine reingehängt. Und genau, das Zelt, was ich mitnehme, ist The Cave. Das Cave ist ein Zelt, was theoretisch zu 3 Jahreszeiten gut funktioniert, tiefsten Winter wahrscheinlich nicht. Aber The Cave ist das erste Zelt, was die Firma gemacht hat. Das ist irgendwie der, ja, sozusagen der Start von allem. Und immer noch, glaube ich, auch eins der meistverkauften von denen, weil das irgendwie sehr viel Platz anbietet. Und ja, einfach auch geil aussieht. Also das sieht irgendwie so aus wie so ein durchgeschnittener Diamant irgendwie, wenn du den irgendwie, ja, dir so vorstellst, das ist so dieses Außengerippe, das ist schwarz und da drin hängt das weiße oder fast weiße, so ein hellgraues Zelt. Das sieht schon spektakulär geil aus.
Glaube ich.
Ja, cool. Ja, guck mal rein. Wir sitzen hier gerade irgendwie da in so einem Chat, ja. Und da habe ich den Link reingepackt in den Chat.
Habe ich gesehen.
Und ja, genau, super. Das ist The Cave. Und das packe ich auch in die Shownotes, könnt ihr mitgucken. Und das teste ich gerade. Und zwar habe ich das im Garten aufgebaut bei mir gerade. Und will heute Nacht da drin schlafen. Alles schon auch vorbereitet. Ich habe da Isomatten reingepackt oder so kleine Matratzen reingelegt. Und da habe ich dann festgestellt, das Coole ist, da passen locker 2 Matratzen nebeneinander rein. Und ich habe sogar noch ein bisschen Platz fürs Gepäck. Das ist super. Ich habe dann irgendwie schon irgendwie so ein Netz unten an der Decke, wo ich dann ein bisschen Gedöns reinpacken kann, eine Lampe reinlegen kann oder sowas. Und genau, und dann steige ich da so rein. Das ist das Lustigste Eingang, finde ich. Habe ich auch so selten bisher gesehen, dass du dann irgendwie durch so einen kreisrunden Eingang reinsteigst. Das ist so witzig. Und diese Tür, diese vordere Tür, die kann man dann zusammenrollen und so ein kleines Täschchen reinpacken. Genau, dann gehst du in eine zweite Raum, also wie so eine Luftschleuse aus einem Science-Fiction-Film.
Ja, das stimmt, genau. Ja, ja, ja. Mir gefällt das zweite Bild da auch besonders gut.
Ja, natürlich, weil das Auto, das passende Auto daneben steht, ne?
Es ist wirklich, also so, und dann auch noch meine Farbe. Ich habe gerade gedacht, komisch, haben Sie meinen da irgendwie als Model irgendwie.
Nee, das Nummernschild ist, glaube ich, falsch, ne?
Ja, das haben sie ja da drüber geklebt, aber es ist toll.
Aber das sieht aus wie Island. Das Bild sieht aus wie Island, was sie da gemacht haben, weil das eben halt der schwarze Sand ist. Ja. Und das passt auch.
Nee, total cool. Also er hat so ein bisschen was so wie so ein Forschungs, auch so wie so eine Forschungskleine Station.
Ja, ich bin auch überlegen, ob ich dann so einen komischen Ganzkörperanzug tragen werde, wenn ich dann unterwegs bin und dann aussteige und mit Maske und allem. Also das ist schon ganz geil. Also das Lustige an dem Zelt ist folgendes. Ich habe das irgendwie jetzt heute ausgepackt und gestern ausgepackt und musste das erstmal zusammenbauen. Das heißt, ich dachte, ach du Scheiße, es ist jetzt immer so, dass ich jetzt jeden Tag das so zusammenbauen muss. Das heißt, du hast irgendwie das Gestänge, das sah aus wie eine Wurst, also so irgendwie so zusammengerollt, irgendwie, glaube ich, 20 Meter Schlauch, der da irgendwie so wie so ein Feuerwehrschlauch zusammen, dann packe ich den auseinander, ach du Schande, die sind ja überall miteinander verkreuzt so und dann hast du, ach, wie soll das denn gehen, kann doch gar nicht gehen, dann kommt noch ein weiter Beutel, da ist dann irgendwie so dieses Innenzelt, ein anderer Beutel, da ist dann dieses Überzelt. Oh nee, oh Mann, das jeden Tag, ich habe da schon gedacht, packe ich wieder ein, schicke ich wieder zurück. So, dann nein, ich mag eigentlich Zelte nicht mit Anleitungen aufbauen. In diesem Fall habe ich es mal gemacht und da steht dann drin so, ja, einmal aufbauen, das dauert ein bisschen länger und dann wird es einfach. So, und dann stimmt es das auch. Das heißt, also ich musste dann einfach mal mit einer Pumpe erstmal diese Tubes aufblasen.
Diese Schläuche.
Und das ist ganz witzig, das ist so ein bisschen so, wie wenn man kiten geht. Das heißt, du hast beim Kiten auch so Schläuche, die richtig auf Spannung hochgepumpt werden müssen und auf einmal haben die eine Form und auf einmal stehen die. Und das war da genauso. Ja. Also da war so eine kleine Handpumpe dabei. Ich habe, weil ich hier meine Fahrradtour mache, die empfehlen so eine Doppelhubpumpe, so eine große mit dem Fuß und mit den Händen. Und ich so, nee, will ich beim Fahrrad nicht mitnehmen. Da haben sie so eine kleine Handpumpe, die sieht lustig aus. Und das ist so groß, was weiß ich, die ist dann 30 Zentimeter lang, ganz dünn. Und so, und denkst du, oh, damit soll ich jetzt irgendwie. Aber es ging dann ganz gut. Das heißt, ich habe da vielleicht so 2 Minuten gepumpt oder sowas, gar nicht so lang. Immer so dieses Ding, auf einmal füllt sich das und dann steht das Gestänge plötzlich da vor dir. Und dann hast du dann so ein Gerippe da stehen. Hä, hey, geil. So, und jetzt?
Da kannst du dir schon was vorstellen.
Ja, ja, genau. Auf einmal so, ach, das ist ja doch nicht so dramatisch. Ja. Und das ist das Lustige, diese ganzen, du brauchst, die haben zwar 5 verschiedene Öffnungen, glaube ich, gehabt, von wo man aufpumpen könnte, man muss es aber nicht. Das heißt, du hast dann, das haben die ganz geschickt gemacht. Du kannst also, wenn du die Schläuche da hinstellst und frei machst, kannst du nur an einer Öffnung die Luft reinpacken. Warum die 5 haben, ist ganz einfach. Wenn dann durch irgendein Missgeschick ein Teil, ein Segment davon vielleicht Luft verliert, kannst du mit einem kleinen Knopfdruck diese Luftkammer schließen. Dann verliert er nur an einer Seite die Luft, aber die anderen bleiben stabil. So, das heißt, darum brauchst du natürlich an verschiedenen Stellen den Luftzugang. Super smart. Ich dachte, ey, die haben sich dabei was gedacht. Dann steht das Ding da und dann musste ich da, oh nein, jetzt musst du hier die Knöpfe zubinden. Okay, das heißt, ich musste dann erstmal dieses obere Ding, das ist Fly Shield oder wie das heißt, also dieses obere weiße Netz da erstmal reinhängen. So, da hast du dann irgendwie verschiedene Du kennst es von diesen hässlichen alten Norweger Jacken, wo dann diese Knöpfe so sind, du hast eine Lasche und so ein Ding, wo es da reinstecken. So ungefähr funktioniert das auch mit dem Reinhängen da bei dem Zelt. Das heißt, dann, glaube ich, an jeder Tube hast du dann irgendwie so ein Verbindungsstück und dann habe ich das erstmal reingehängt, dann hing die Glocke. Dann konnte ich mir noch mehr vorstellen. Dann sah das im Prinzip schon fast so aus wie auf den Bildern, die du da siehst. Und dann ging es darum, das Innenzelt da wiederum reinzuhängen. Also das habe ich dann auch gemacht. Das heißt also, dieses Innenzelt dann irgendwie reinhängt. Das ist dann die Kabine, die dann relativ groß ist, 4,8 Quadratmeter. Das ist schon ein Stück. Das heißt also, wie gesagt, zwei Betten nebeneinander, kein Problem. Plus nochmal ein bisschen Staufläche und noch ein kleinen Absiden davor. Das heißt, wenn du diesen Eingangskreis da aufmachst, dann kannst du da vor dem Zelt auch noch ein bisschen was unterbringen. Ist auch regengeschützt. So, und dann war alles fertig. Das heißt, also ich habe dann das Ding dahin gestellt, also wie das war's jetzt so. Dann konnte ich das einfach in die Hand nehmen und einfach von dem Vordergarten, wo ich es aufgebaut hat, in den Hintergarten tragen, weil das einfach so leicht ist, und habe das da dann platziert. Und dann gibt's dazu, und das finde ich ein bisschen mager, muss ich ehrlich sagen, 5 Heringe, also 5 Erdnägel dabei, um dann an den 5 Stellen diesen bisschen unter Spannung zu setzen. Das heißt, du kannst dann so diese 5 Seiten, das ist so ein, wie heißt denn das? Oktaeder ist ein 8-seitiger. Ja. Keine Ahnung. Also das, die 5 Seiten.
Was hat 8 Seiten? 5 Seiten. Also. Mhm. Ach so.
Das heißt also 5.
Penta?
Nee, ja, du, ich bin kein Grieche. Also dieses 5-Ding-System da, das heißt, an 5 Seiten hast du diesen so einen kleinen Haken, wo du dann den Hering reinstecken kannst und bringst es auf Spannung. Das sieht auch schon gut aus. Und dann kannst du über dem Eingang oder an jeder Ecke, an jeder dieser 5 Ecken, so ein kleines Belüftungsfenster aufstellen. Aber du hast kein Fenster zum Rausgucken, sondern du hast jetzt nur diese Sachen. Ja. Zusätzlich könnte man, wenn man noch mehr Spannung braucht, Bänder benutzen, also Seile benutzen. Da gibt es so Halterungen dafür, um das zum Beispiel, was ich vor, wo richtig starken Sturm, noch ein bisschen besser zu sichern. Nur dafür gibt es keine Heringe mehr. Und da muss ich sagen, da haben die an der falschen Stelle gespart. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Heringe gewünscht. Egal, kann man auch mit Ästen oder sowas lösen, aber auf jeden Fall. Das finde ich.
Oder zukaufen. Ne?
Oder zukaufen, ganz genau.
Sag mal, ich finde das wirkt super kompakt oder auch so ganz smart aufzubauen. Also du hast das jetzt zwar so relativ detailliert geschildert, aber sag mal, wie lange dauert jetzt so der Aufbau, wenn du es jetzt einmal gemacht hast?
Ja, jetzt kommst, pass auf. Ja? Jetzt kommst. Das erste Mal dauert irgendwie ages. Also das heißt, ich habe dann geguckt, Mann, jetzt hier muss es da reinhängen. Und dann habe ich natürlich auch mal falsch geknüpft und ich habe da bestimmt eine halbe Stunde oder sowas gebraucht, bis es fertig war, noch ein bisschen länger sogar. Ne? Und dann dachte ich so, ich will ja auch nichts kaputt machen an dem Zelt. Mensch, mach das mal vernünftig.
Ja.
So, jetzt steht's. Jetzt heißt das, wenn ich es abbaue, mache ich alle 5 Ventile auf, drücke die Luft raus, falte das zusammen. Das ist dann wahrscheinlich so in einer Minute gemacht. Ich habe schon mal ein älteres von denen gehabt. Das Fistral, das ist irgendwie ein bisschen kleiner und darum weiß ich, wie das funktioniert. Das heißt, man faltet das zusammen, drückt die Luft raus, wie an so einer Luftmatratze, und dann gibt es einen Kompressionssack dafür, da packt man es rein, so, das geht relativ zügig. Beim nächsten Mal aufbauen muss ich es nur noch aufpumpen. Das heißt, also dadurch, dass alles schon drin ist in dem Zelt und das Gestänge schon quasi an diesem Zeltkörper fertig macht, muss ich es nur noch pumpen. Jetzt liegt es an mir, wie schnell ich pumpen kann. Das heißt, mit der kleinen Pumpe weiß ich ja jetzt, so ungefähr eine Minute oder zwei, bis dann die Gestänge so fest aufgepumpt ist, dass man, wenn man dagegen schnipst, dann so ein Biong macht, so, dann ist es stabil genug. Fertig. Das heißt also, dass ich muss es nicht mehr irgendwie groß kompliziert irgendwie aufstellen, sondern hier möchte ich schlafen, hier pumpe ich es auf und zum Schluss noch die Hänge rein zur Sicherheit. Braucht man nicht unbedingt, aber zur Sicherheit, und dann fertig. Und das ist das Geniale an diesem Zelt. Das heißt also gar nicht so dieser erste Aufbau, sondern der zweite, und ab dann das macht das genial.
Und wenn du jetzt so dieses Schlauchgerüst, was ja so ein bisschen außenrum ist, wie stabil ist das? Also nehmen wir jetzt mal an, du hast an allen Punkten, an denen du sichern kannst, mit Seilen und mit stabilen Erdnägeln oder Heringen, so hält das auch schon mal so einen ordentlichen, keine Ahnung, 5-6 Windstärken auch mal stand? Weil
ich kann mich jetzt nur darauf verlassen, was die Hersteller sagen. Und die sagen, das hält das locker aus. Und ich kenne das von anderen Systemen, also im Luftzeltsystem. Ich habe auch einen Pavillon, der das so hat. Das heißt, es kann vielleicht sein, dass der Wind, wenn du es jetzt unten am Boden gesichert hast, das ein bisschen zur Seite drückt. Oder dass irgendwie von oben vielleicht der Regen das ein bisschen runterdrückt. Aber sofort danach richtete sich das wieder auf. Das heißt ist das Tolle, das ist sehr leicht, das ist toll. Das heißt, der Widerstand ist so flexibel und es geht mit dem Wind sozusagen mit. Und es bricht nichts, kann nichts kaputt brechen. Das ist ja das Geile daran. Das heißt, der Wind wird dann irgendwie wird zusammengedrückt, der Wind schießt dann darüber, danach steht es wieder. Und das finde ich ziemlich genial generell an Luftzelten. Nachteil ist natürlich, dass ein Luftzelt ist, kann kaputt gehen. Also das kann so ein Schlauch kann mal auch irgendwie auch kaputt gehen, weil vielleicht eine Katze dran kratzt oder sowas, was weiß ich. Aber
das Schottsystem ist ja schon mal ganz smart, ne? Dass man dann irgendwie zumindest nicht das gesamte Gerüst aufgibt, sondern dann zumindest mit einem Leck und mit einem, keine Ahnung, ja, mit einem halben platten Reifen weiterfahren kann, so ungefähr. Ne?
Total, genau so. Und das Schöne ist dazu noch, dass dieses Material, die Außenhaut, wasserfest ist, dass die oberste ist, bedeutet, da geht nichts durch. Und dann ist ja noch eine zweite Haut da drin, die dann auch nochmal zusätzlich Feuchtigkeit abfangen kann. Das ist irgendwie... Also selbst bei starkem Regen wärst du drinnen nicht nass. Natürlich, klar, hohe Luftfeuchtigkeit macht es auch drinnen irgendwie so. Das ist ja klar vom Klima her. Aber das Zelt selber hält doch das ganze Wasser draußen. Das finde ich total angenehm. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass da irgendwie so ein Zeltboden, so ein separater noch automatisch dabei ist. Muss man extra kaufen. Und die Pumpe muss man auch extra kaufen. Dafür hat man aber die Wahl, und das ist ganz gut, was du gerade sagtest, mit dem irgendwie so stabil hinstellen. Angenommen, ich habe jetzt eine Pumpe, die ich mit meinem Fahrzeug bedienen kann. Das heißt also einen Zigarettenanzünder rein und dann mache ich das wirklich in wenigen Sekunden, blase das Ding auf und mache mir gar keine Gedanken. Hier steht 16 Sekunden. Das halte ich für plausibel. Das heißt also, wenn du eine vernünftig starke Pumpe hast, dann ist das Ding ruckzuck aufgebaut. Und dann muss ich mich jetzt nicht auf eine Doppelhubpumpe oder auf so eine kleine Handpumpe dann verlassen, sondern irgendwie dadurch habe ich ein gutes Setup. So. Also ich glaube, das ist schon eine ganz schöne Sache. Das ist ein Luxuszelt, muss man dazu sagen. Also die ganzen Bestandteile sind schon irgendwie auch, wie soll ich sagen, irgendwie kannst du mit Gold aufwiegen. Das Ding kostet ein Dusi. Ja. Das heißt also jedenfalls...
Für den Kurs darf man das dann noch erwarten.
Ja, der UVP ist 1.000 Euro. Das kriegst du sicherlich günstiger. Im Netz habe ich das schon für 750 gesehen. Die selber geben auch regelmäßig Rabatte, aber 1.000 Euro und da muss ich sagen, hätte ich mir die Heringe dabei gewünscht, ich hätte mir die Plane dabei gewünscht, ich hätte eine Pumpe dabei gewünscht. Aber hey, man kennt auch andere Hersteller, die jedes extra sich bezahlen lassen. Qualität ist top. Also das muss ich ehrlich sagen. Also das ist richtig, richtig geil. Es macht Spaß aufzubauen. Meine Frau und ich sind, was das Design betrifft, unterschiedlicher Meinung. Sie liebt es ja irgendwie so noch irgendwie ein bisschen größer. Und da habe ich aber gesagt, du, wir fahren mit dem Fahrrad. Das wird ein bisschen schwieriger, noch größer. Und das ist jetzt schon schwierig genug. Das Zelt wiegt so roundabout verpackt, so, ich sag mal, 5 Kilo. Das ist schon ein Stück. Also wenn ich jetzt irgendwie kein Cargo-Bike hätte, dann hätte ich mich dann wahrscheinlich so sofort dagegen entschieden.
Okay, 5 Kilo. Finde ich für die Größe schon okay, so.
Also ich kann das.
Wobei du sagst, dadurch, dass es ja eigentlich fast nur sozusagen aus Luft, also Material besteht, was mit Luft arbeitet, das stimmt. Da ist schon fast wieder, hätte es auch leichter sein können, ja.
Hätte es ein bisschen leichter sein können, aber das lässt sich durch den Kompressionssack relativ klein zusammenfalten. Dadurch, dass ja auch keine Stangen dabei sind, die mitgenommen werden müssen, geht das ganz gut. Und ich werde das mal ausprobieren jetzt mit den Testrädern, ob ich das bei dem einen auf dem Gepäckträger festziehen kann. So, dann ist es fein. Dann wird das Zelt der Wahl sein. Wenn ich das jetzt anderweitig unterbringen muss, muss ich mal schauen. Aber im Moment so super. Ich werde das nächste Mal berichten, weil ich ja die Testnacht jetzt im Garten mache damit. Und ich bin ganz gut, wie gesagt, eingerichtet ist es. Und jetzt werde ich mir jetzt noch mal gleich so ein Doggybag fertig machen. Ich werde mir gleich noch so einen Picknickkorb fertig machen, damit ich heute Nacht mir das auch schön bequem mache. Also ich bin sehr gespannt.
Super, ja, stark. Sag mal, und ich meine, wahrscheinlich habt ihr das längst erzählt und ich muss mich jetzt hier outen, dass ich nicht zugehört habe und auch in die letzten Folgen nicht reingeguckt habe. Wo geht's dann hin nach Dänemark? Genau, also bis wohin?
Also, wie gesagt, also ich fahre hier in Lüneburg los. Also tut mir leid, wenn ihr das alles schon gehört habt da draußen, egal, es wird jedes Mal spannender. Nee, wird jedes Mal spannender, weil immer was dazukommt. Also, es ist so, dass ich, ich fahre in Lüneburg los. Dann geht's nach Fehmarn, und zwar nach Puttgarden. Steige ich auf die Fähre.
Ja, rüber, Rødby.
Genau, und dann geht's noch quasi scharf links und dann geht's noch mal auf eine zweite Fähre und auf die kleine Insel Langeland. Und von dort, da will ich irgendwie übernachten und dann geht's von dort aus auf die Insel Fyn. Das Programm wird so ein bisschen ausgearbeitet gerade noch so, weil ich das mache, das mit Tourismus Fyn zusammen, das ist ganz schön und die haben echt tolle Sachen vor. Also was ist, ich werde mich mit einem Forellenfischer im Norden unterhalten, weil Fyn ist wohl offenbar das Gebiet, wo große Forellenfarmen sind und die da sehr viel Wert drauf legen auf nachhaltige Landwirtschaft, ist es ja auch im Prinzip. Und dann fahre ich zu einem Schloss mit der größten Camper-Ausstattung oder Ausstellung Europas, also das ist dann Egeskov. Dann fahre ich zu einem Campingplatz, der von zwei Aussteigern irgendwann übernommen worden ist, die das irgendwie richtig toll und nachhaltig aufgebaut haben. Und dann werde ich wahrscheinlich mit einem Planwagen irgendwie ins Landesinnere da fahren und irgendwie Sternhimmel und dieses Dark Sky Feeling haben, weil da keine Lichtverschmutzung ist und am Lagerfeuer sitzen und Schwanks aus meinem Leben erzählen. Also es wird ganz geil. Dann nach dieser Rundtour, also das gibt das ein ganz neu eröffnetes Fahrtnetz auf dieser Insel. Das heißt also richtig mit Versorgungsstationen, mit irgendwie gut ausgebaut. Man kann theoretisch einmal rumfahren. Man kann irgendwie verschiedene Touren dann auch sich planen. Ich möchte nur die Schlösser sehen oder ich möchte nur kulturell machen oder ich möchte dat und dat und dat machen. Und das hat, glaube ich, teilweise so eine Streckenlänge von 600 Kilometern oder sowas. Das heißt, man kann die ganze Insel theoretisch auch in so einem Urlaub schaffen, so. Ist nicht mein Ziel, weil, wie gesagt, ich bin nur, ein bisschen mehr als eine Woche direkt auf der Insel, aber ich mache trotzdem schon eine Menge und werde dann über den gleichen Weg wahrscheinlich zurückfahren, über Langeland, Fehmarn und dann ganz entspannt und auf dem Weg in Deutschland nochmal zwei Zwischenstopps machen. Mein Ziel ist es, und jetzt mit diesem komischen Gefährten, mit dem ich da unterwegs bin, die ich ziemlich geil finde, Ich glaube, wir müssen Autogramme geben unterwegs, weil die so bescheuert sind. Das ist so, ich bekloppt mit so einem Quatsch hier zu fahren. Ja, geht. Mein Ziel ist so, dass ich irgendwie so 30, 40 Kilometer am Tag damit mache. Mehr will ich gar nicht. Und wenn es einfach mal zwischendurch mal 70 sind, ist auch fein. Aber so, dass sie so ganz entspannt so durchs Land gleiten. Das ist so meine Idee, so gleiten.
Ja, ich finde das ja, das klingt auch für mich nach einer gesunden Distanz, so, ja. Ne? Oder so, ne, von bis. Worum geht's, ne? Willst du Kilometer fressen oder willst du eigentlich genau das auf dich wirken lassen? Und ich finde die Station, die du da jetzt gerade aufgezählt hast, klingen mega spannend oder mega sympathisch. Was heißt spannend? Also ich finde das eher so, klingt nach einer guten Entschleunigung, nach einem guten Themenkomplex, der zu uns passt, der zu euch passt, irgendwie klasse.
Ja, es ist auch mal was anderes, ne? Also ich möchte das kann ich jetzt nicht mehr sagen, mit wenig Gepäck, aber doch im Prinzip schon. Das heißt also mit einem ausgewählten Gepäck unterwegs sein, da mal halten, wo es einem gefällt, mit meiner Frau eine gute Quality-Zeit zu haben. Die Landschaft auch tatsächlich nicht nur an mir vorbeirauschen zu lassen, sondern also ich möchte nicht mit dem Fingerschnipp am Ziel sein, sondern ich möchte ja das Land auch erkundigen, wo ich bin oder erkunden, wo ich bin. Ne? So auch mal irgendwie die Muße haben und das mal so einzuatmen, einzusaugen, so dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh wow, jetzt weiß ich, wo ich bin. Also zum Beispiel, wenn ich durch so ein Feld fahre und diese Düfte nehme oder wenn ich da irgendwie so ein Wasser sehe, einfach mal die Füße reinhalten. So.
Wollte ich sagen, genau. Also ein bisschen auch natürlich Raum für das Spontane und für das Unerwartete. So, ne?
So habe ich, guck mal, ich war 3,5 Jahre mit dem Camper unterwegs und irgendwie zuerst dachte ich so, jetzt machst du richtig Strecke, wirst viel sehen. Diese Idee habe ich spätestens nach einem Monat aufgegeben. Sondern das war dann eher so, nee, lass uns halten, wo es uns gefällt. Lass uns langsam reisen, lass uns was Schönes machen. Und das habe ich immer noch in mir. Das heißt, ich habe doch niemandem was versprochen. Ich habe doch nicht gesagt, so ich schaffe jetzt. Es sei denn, es ist wirklich so dieses Ding wie so ein Radrennen, was du jetzt gehabt hast, ne, wo du sagst, hey, dass die Idee ist, innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Distanz zu machen, möglichst schneller als ich letztes Mal oder mein Gegner jetzt. So, das heißt, das ist ja normalerweise die Idee eines Radrennens. Ich habe das überhaupt nicht in mir. Ich bin kein Wettbewerbstyp, sondern ich möchte ganz entspannt unterwegs sein.
Ja. Ja, das ist ja, aber gut, das ist ja auch meins, so, aber das ist, selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit dem Camper losfahre, ist ja für mich, gibt, glaube ich, vielen auch so, das ist, mein Urlaub fängt ja schon an, wenn ich meine Straße aus meiner Straße rausfahre.
Total.
Das ist für mich dann schon, ne, und deswegen, ich kann auch total entschleunigen und für mich ist das, ich fahre auch am liebsten abseits der Autobahn, so, ne. Wenn ich jetzt nicht gerade sage, okay, ich habe da eine Unterkunft oder so, die ich eben an einem bestimmten Tag erreichen muss, aber wenn ich sage, boah, ich lasse das alles total auf mich zukommen. Und das ist so, dass wie wir auch jetzt mal so mittelfristig auch mal Urlaub planen wollen,
Ja.
einfach zu sagen, wir wollen irgendwo hin, aber wann wir da ankommen, ist eigentlich völlig egal. Na, keine Ahnung, wir haben 3 Wochen Zeit und ob wir dann
So.
nach 10 Tagen ankommen oder erst nach 2 Wochen, alles gut.
Reinhard, das klingt fast so danach, dass wir gemeinsam verreisen könnten, weil wir haben da, glaube ich, so einen ähnlichen Flow da auch im
Absolut.
Hintern. Ich finde das total gut,
Absolut.
weil das ist irgendwie, ich merke das manchmal, ne? Also wenn ich auch mit anderen Leuten spreche, die dann sagen so, ich muss jetzt hier richtig 12 Stunden Gas geben, damit ich dann beim Ferienort bin, dann bist du da 14 Tage und sitzt du da die ganze Zeit auf deiner Parzelle. Und ich so, Alter, was machst du denn da die ganze
Ja.
Zeit? Was soll das denn? Ja, ich gehe dann da und so und dafür habe ich dann viele Qualitäten. Nimm doch den Weg dahin schon als Urlaub. Und
Ja.
dann bleibst du halt 4 Tage weniger auf deinem komischen Grundstück da irgendwo im schönsten, was weiß ich, Südfrankreich, sondern nimm doch den Weg dahin schon, genieß das und guck nicht auf die Uhr und denkst so, hier, ich muss jetzt hier, weil ich muss jetzt hier Kilometer schrubben. Oder auch so Bilder jetzt hier von Fünen, ne? Ich habe da so natürlich mich vorbereitet und habe dann geguckt, so, wie fahren die Leute? Dann siehst du die Menschen in dieser Radleruniform. Der richtige Helm, dann hast du dann irgendwie so diese auf dem Rücken eine Tasche, wo die dann ihr Trinkbeutel rausziehen oder ihren Energieriegel und dann diese hautenge Hose, wo dann die Klöten und irgendwie so richtig sich abzeigen. Dann denkst du, nee. Nee, das ist überhaupt nicht meine Art. Ich möchte auch ins Café gehen und nicht sofort als Radfahrer erkannt werden, zum Beispiel. So, ich will das nicht. Ich will das nicht.
Ich muss ja ein bisschen aufpassen. Ich darf ja nicht hier als Nestbeschmutzer. Ich find, auch das hat seine Berechtigung. Ich finde das auch cool. Ich mag auch, also wirklich, ich bin ein Freund der Radfahrer. Keine,
Ich
das
doch
sage ich jetzt
auch.
nicht nur so. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und das ist, wer auch meint, ich muss ja immer mich zwingen, wenn ich irgendwo im Urlaub im Rad unterwegs bin, dass ich überhaupt einen Helm aufsetze. So, ne? Also da ist schon so, ey, ich mache jetzt hier eine coole Spazierfahrt
Ja.
und selbst wenn wir hier mal irgendwie auch mal ins Gelände gehen oder so, da brauche ich keinen Helm.
Du sagst ja was. Ich glaube, ich in meinem Leben noch nie mit dem Helm Fahrrad gefahren. Noch nie. Und das ist eigentlich nicht geil, das auszusprechen. Das ist echt eigentlich, eigentlich blöd, weil ich kenne viele Leute, die auch schon Unfälle hatten und sowas. Also von daher, eigentlich blöd. Darum habe ich mir jetzt einen Helm besorgt. Ich habe einen Hersteller angeschrieben und den stelle ich demnächst mal vor. Also von daher, das ist so, ich habe es gemacht und ich sehe aus wie Calimero, aber scheißegal,
Das
ich
ist
mache das.
geil. Das ist geil. Aber da hast du jetzt echt, da haben wir ja nochmal richtig ein Themenfeld aufgemacht.
Ja,
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Oh, da gehe ich mit. Da gehe ich mit.
ja. Oh Mann. So, das ist so mein Plan. Also, nee, vielleicht eins noch. Und da muss ich leider was sagen. Ich habe irgendwie, vielleicht weißt du das ja, ich bin ja so ein Festival-Nerd und ich bin, also ich glaube, seit ich irgendwie laufen kann. Nein, stimmt nicht ganz. Also ich war jetzt, beim Hurricane war ich ja irgendwie schon 100 Mal und die gibt es ja jetzt seit 30 Jahren. Die feiern ihren 30. Geburtstag feiern sie jetzt dieses Jahr und ich werde nicht dabei sein. Ich werde nicht hinfahren, obwohl ich schon 26, nee, 25 Mal beim Hurricane war. Dieses Mal werde ich nicht dabei sein, weil ich in Dänemark bin. Ich werde da wahrscheinlich ein anderes Festival besuchen und ich werde dann irgendwie wahrscheinlich zum Heartland Festival gehen. Das ist auch auf der Insel Fyn bei dem Schloss Egeskov. Findet jedes Jahr statt, hat irgendwie so ein schönes Flair. Auf den Bildern zumindest denkst du so, da möchte ich sein. Mit Wald, mit Schloss, mit irgendwie tollen Bühnen. Sieht aus wie Glamping pur. Du hast Lichterketten, die dann irgendwie an Wegen längs hängen. Und das ist alles so schön und gepflegt und toll. Und die Zelte sehen super aus. Und Nick Cave spielt da. Ich freue mich total. Und ich glaube, das ist irgendwie zwar schade, nicht beim Hurricane dieses Jahr zu sein, aber ich glaube, das ist eine mehr als sehr schöne Alternative. Also von da, das ist mein Dänemark dieses Jahr und ich werde sehr, sehr viel berichten. Ich glaube, ihr müsst einfach mal, ja, uns abonnieren. Könnt ihr mal machen. Das heißt, geht einfach mal auf den Podcast-Player eurer Wahl. Da findet ihr irgendwie die Möglichkeit, einfach auf so ein Knöpfchen zu drücken. Kann Herz sein, kann Plus sein. Dann habt ihr das auf jeden Fall in eurem Eingang. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge. Aber noch viel geiler, The Camperman, Instagram. Da werde ich nämlich ganz viele Reels zeigen. Ich werde irgendwie sagen, hallo, guck mal, hier bin ich gerade vor dem Schloss so. Hier habe ich eine Forelle irgendwie geangelt. Hier habe ich das und das gemacht. Wenn ihr das nicht verpassen sollt. Und vor allen Dingen diese verrückten Fahrräder, die ich dann irgendwo dann irgendwie abstelle mit Panoramablick. Ja, dann abonniert den Kanal. Und darüber könnt ihr dann auch sagen, so fahr mal dahin, mach mal das, mach mal einen Handstand. Und vielleicht mache ich es dann ja auch, genau.
Cool. Ich finde das super. Ich finde das richtig stark. Und das rumort bei mir, das
Komm
Ganze
mit.
Auch nochmal.
Komm ich, mit. Du hast ein Fahrrad. Gern, du hast ein gern. Fahrrad. Also ich fahre am 5. Juni fahre ich los. Komm mit.
Wäre super, wenn da nicht der Job wäre.
Ah, da war ja was.
Und die Saison, ja. Genau, in der Zeit ist bei mir Hochkonjunktur. Aber ich gönne es dir von Herzen, ich werde es begleiten oder wir werden es begleiten. Wir werden ja vorher auch mal reden.
Auch währenddessen, ja, genau.
Ich freue mich drauf.
Mein Lieber, das war mir eine große Freude, mit dir heute mal so ein bisschen so ein kleines Tête-à-Tête zu haben und irgendwie.
Kleine Reiseberichte.
Ja, so ein bisschen, ne?
Der und so als sozusagen in der Rückschau, du in der Vorausschau nochmal, wenn das einige ja schon kennen.
Ja. Aber weißt
war
du,
sehr bereichernd.
Ich hab irgendwann mal so einen Podcast gehört von jemandem, der gesagt hat, so, das ist so toll, sich auf Reisen vorzubereiten, weil man ja irgendwie den Urlaub damit auch verlängert. Ne? Du hast dann irgendwie so, wo fahre ich hin, was nehme ich mit? Und dann hast du die ganze Zeit schon das Gefühl, du siehst dich da dann schon, auf dem Weg, dann Ziel. Und dadurch ist dann diese eine Woche Urlaub oder zwei, die du dann machst, plötzlich zwei Monate lang. Und das ist irgendwie genau, darum finde ich das auch geil, darüber zu reden.
Ja.
Du, und danach werde ich wahrscheinlich nochmal zwei Monate darüber reden, dass ich das alles gemacht habe, aber egal, das müsst ihr aushalten, nicht ich.
Schön war, es hat Spaß gemacht, ja, mein Lieber.
Ebenso. Und wir schnacken bald wieder, ne, würde ich sagen.
Unbedingt. Und ich hoffe, man will uns hören.
Bis ganz bald. Tschüss, tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.